Bei mir im Studio begrüße ich nun ganz herzlich die Präsidentin der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt, Frau Professor Dr. Alexa Köhler-Ofiarski. Hallo.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Und zwar, wie erwähnt, sind Sie ja die Präsidentin der Evangelischen Fachhochschule. Und im Darmstädter Alltag ist die Evangelische Fachhochschule leider eher, ja, man weiß, dass es sie gibt, aber so genau weiß man nicht, was sie macht. Könnten Sie uns dazu was sagen?
Klar. Wir sind insofern eine Besonderheit, weil wir nicht nur einerseits klein sind, sondern vor allen Dingen für den sozialen Bereich ausbilden. Die ganzen Studienangebote richten sich ausschließlich auf diesen Arbeitsbereich. Das fängt an mit der sozialen Arbeit, geht über die integrative Heilpädagogik zur Pflegewissenschaft und auch die Weiterbildungsstudiengänge liegen in diesem Feld.
Damit haben Sie ja schon ganz schön abgedeckt. Inwiefern spielt in diesem Feld die evangelische Kirche eine Rolle? Also inwiefern beeinflusst diese ihr Lehrangebot oder auch ihre Lehrweise?
Ich glaube, ich muss einen Satz vorweg sagen. Die Trägerschaft bedeutet zunächst mal, dass die evangelische Kirche nicht nur in Hessen-Nassau, sondern auch in Kurhessen-Waldeck etwa 2/3 unserer Kosten trägt. Das ist die erste Besonderheit. Auf das Lehrangebot direkt nimmt sie keinen Einfluss. Das ist Sache, die wir seitens der Fachbereichsräte für die einzelnen Studiengänge organisieren müssen. Allerdings legt die Trägerin Wert darauf, dass die hauptamtlich Angestellten einer Kirche angehören. Und als Präsidentin müssen sie evangelisch sein oder als Präsident. Da geht es schon darum, das, was finanziert wird, auch ein Stück glaubhaft rüberzubringen. Aber man muss nicht Präsidentin werden. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Also von daher muss man berücksichtigen, das ist ein Wahlamt in beide Richtungen.
Also wir haben gerade gehört, dass die evangelische Kirche einen Großteil oder einen Teil der Kosten trägt. Inwiefern spielen dann das neue Studiengebührengesetz der Hessischen Landesregierung bei Ihnen eine Rolle und wie sieht das konkret aus?
Das bringt uns in eine Bredouille. Wenn man von den Berufsfeldern ausgeht, für die wir ausbilden, das sind nicht gerade die Bereiche, in denen man sehr hohe Einkommen erzielt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Ausgaben, also Kirchensteuereinnahmen der Landeskirchen, aus denen wir finanziert werden, rückläufig sind, dass den Zuschuss, wir bekommen etwa 21% vom Land unseres Haushaltes, in den letzten Jahren, also jedenfalls nicht gestiegen sind, in manchen Jahren auch gesunken sind. Und das bedeutet, wenn wir die Qualität des Studiums halten wollen, werden wir à la longue gesehen nicht an Studiengebühren vorbeikommen. Das ist aber sozusagen eine Vernunftentscheidung und keine Herzentscheidung.
Sind Sie jetzt betroffen von diesen 50 Euro Bearbeitungsgebühren, die zumindest von den Studierenden der TUD verlangt werden? Ich weiß leider nicht, inwiefern die FH davon betroffen ist.
Wir bewirtschaften uns ja selber und unterliegen in dieser Bewirtschaftung nicht den staatlichen Vorgaben. Wir haben allerdings schon seit längerem Verwaltungsgebühren, die zum Beispiel auch die freie Benutzung der Computer im Haus einschließt, Vorlesungsverzeichnis etc. pp. Also wirklich Leistungen, die die EFH für die Studierenden erbringt und die dadurch abgedeckt sind.
Wunderbar, dann danke ich Ihnen. Wir machen gleich weiter in einem zweiten Teil, in dem wird uns Frau Professor Köhler-Ofiarski Rede und Antwort stehen zum Einfluss des Bologna-Prozesses auf die evangelische Fachhochschule, also dranbleiben. Bei mir im Studio ist nach wie vor die Präsidentin der evangelischen Fachhochschule, Frau Köhler-Ofiarski. Frau Ofiarski, seit einiger Zeit wird die Studienlandschaft in Deutschland grundlegend umgewälzt, und zwar durch die Einführung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf die evangelische Fachhochschule aus? Also wie stellen Sie auch aktuell auf diese Studiengänge um?
Wir haben umgestellt und wir sind dabei umzustellen und wir werden noch umstellen, also mitten im Prozess. Wir haben die integrative Heilpädagogik von vornherein als einen konsekutiven Bachelor-Master-Studienprogramm entwickelt. Das war eine große Herausforderung und hat uns auch großen Spaß gemacht, weil die Modularisierung und die Berechnung des Workloads für die Studierenden ein wirklicher Fortschritt ist. Man muss sich nämlich realistisch über Studienziele, über Ziele einzelner Module klar werden und man muss sich zusammenraufen von den verschiedenen Fachdisziplinen. Was sind denn leitende Fragen? Das finde ich ein sehr produktives Moment. Allerdings integrative Heilpädagogik haben wir neu entwickelt. Dieser Prozess gestaltet sich viel schwieriger bei den Studiengängen, die wir von Diplomen umgestellt haben. Im Weiterbildungsbereich ist das psychosoziale Beratung und Management in sozialen Organisationen. Grundständig ist es im Moment die Pflegewissenschaft, die wir umgestellt haben auf einen konsekutiven Studienprogramm. Da stellt sich eben viel mehr die Frage, wie kriegt man den Praxisbezug, der für Fachhochschulen ja charakteristisch ist, eigentlich noch unter in den Modulen. Die Module sollen innerhalb eines Semesters abgeschlossen werden. Und dazu muss man die Praxisaufgaben neu definieren. Und man muss auch sagen, in 6 Semestern ist ein guter Praxiskontakt mit einer entsprechenden Anleitung und Auswertung und Vorbereitung sehr viel schwerer zu integrieren als in 7 oder 8 Semestern. Deswegen sind ja die Bachelorprogramme an Fachhochschulen zum Teil länger als an Universitäten.
Also Sie sehen hier für den Bachelor zumindest ein zeitliches Problem, um da Ihre Studierenden angemessen ausbilden zu können. Sehe ich das richtig?
Wir haben deswegen 2 Bachelorprogramme, die 7 bzw. 8-semestrig sind. Also in der sozialen Arbeit planen wir einen 7-semestrigen, weil wir da die Praxiskontakte besser unterbringen. 6 Semestern schaffen wir das einfach nicht gut.
Seit wann laufen diese Bachelor- und Masterprogramme bei Ihnen?
Die integrative Heilpädagogik läuft jetzt im 4. Jahr. Die ersten Absolventen werden jetzt mit der Thesis abschließen. In der Pflegewissenschaft stellen wir jetzt ab Herbst um. In der sozialen Arbeit rechnen wir damit, dass wir nächstes Jahr umstellen. In den Weiterbildungsmastern haben wir die ersten Absolventen einfach dadurch, dass es dann Umsteiger gab.
Haben Sie da schon von Arbeitgebern erste Rückmeldungen, wie Sie diese neuen Studiengänge annehmen? Also Ihre Studierenden machen sicherlich auch Praktika. Wie reagiert der Arbeitsmarkt? Haben Sie da irgendwelche Informationen?
Wir haben den Eindruck, es kommt darauf an, dass man die Arbeitgeber gut informiert. Nun, bei der integrativen Heilpädagogik war es sowieso so, dass es ein neuer Studiengang ist. Da mussten wir sowieso informieren, haben wir gleich mit einbezogen. Bei den Umstellungen muss man einfach gut informieren, verschiedene Informationsveranstaltungen anbieten, schriftlich informieren. Das Diploma Supplement ist aber, glaube ich, eine gute Ergänzung, zu zeigen, was Studierende im Studium gelernt haben. Da im Diploma Supplement sind ja aufgezählt die Lernziele und die Leistungen, die Absolventen und Absolventinnen gemacht haben. Und damit gibt es einen sehr viel besseren Überblick über das, was sie inhaltlich gearbeitet haben, als die bisherigen Studienzeugnisse.
Das Diploma Supplement, das ist dann sowas wie ein Abschlusszeugnis, wo dann draufsteht, was der Studierende in seinem Studium gemacht hat. Sehe ich das richtig?
Mehrseitig, also mit der Beschreibung der Module.
Ah ja, wunderbar. Würden Sie denn die Berufschancen von Bachelor und Master für die Zukunft eher positiv bewerten oder sehen Sie das eher kritisch?
Ich glaube, es kommt auf die Qualität der Studienprogramme an. Also wir haben ja im Moment, vorsichtig gesagt, eine wilde Wiese mit ganz unterschiedlichen Blumen. Ich denke, es wird sich auf die Dauer herausstellen, welche Programme wirklich qualifizieren für die Berufspraxis und welche nicht, abgesehen davon, dass es immer auch auf die Personen ankommt.
Wie wir ja bereits gehört haben, hat Darmstadt drei Hochschulen mit der FH oder wie sie jetzt heißt, HDA und der TUD und natürlich auch der Evangelischen Fachhochschule. Ja, findet zwischen diesen drei Institutionen eigentlich ein Austausch statt oder auch zum Beispiel beim Umstellen auf Masterstudiengängen, zumal das ja alle drei Institutionen auch betreiben?
Wir haben Kontakte, aber mehr auf der, sagen wir mal, hochschulpolitischen Ebene, weniger auf der Ebene der Detailarbeit. Da gibt es zwar fachwissenschaftliche Kontakte zwischen den Institutionen, zum Beispiel zwischen dem Institut für Theologie und Ethik oder der Philosophie in der TUD oder punktuell auch mit der sozialen Arbeit, mit dem Fachbereich Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt. Ich bin noch nicht auf dem Laufenden an diesem Punkt. Aber das betrifft die Detailarbeit, muss man erstmal in der eigenen Hochschule leisten. Denn diese bunte Wiese, die haben Sie nicht nur in der gesamten Hochschullandschaft, die haben Sie auch in der eigenen Hochschule. Und ich glaube, man muss aber Pflanzen manchmal wachsen lassen, bis man auch da sehen kann, was man weiter pflegt und wo man vielleicht sagt, davon muss man sich verabschieden.
Wissen Sie, ob es da auch eine Zusammenarbeit zwischen den Asten gibt?
Ja.
Die arbeiten zusammen, tauschen sich aus, treffen sich, also wie das, ja, die Asten halt so tun. Ich danke Ihnen, Frau Köhler-Opierski, für dieses Interview. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank.